Ja, ich freue mich heute Morgen noch einmal wieder hier zu sein. Karfreitag war das letzte Mal, dass ich zu euch sprechen durfte. Die Stadt Chemnitz hat in den letzten beiden Wochen ein Trauma erlebt. Gewaltbereite Hooligans und Neonazis marschieren an mehreren Tagen durch die Stadt. Und auch wenn das teilweise jetzt dementiert wurde in den letzten Tagen, es gibt tatsächlich Videoaufnahmen, die belegen, dass der zusammengerottete Mob Hetzjagden auf Ausländer gemacht hat. Die Politiker in unserem Land sind sich einig, solch demonstrierte Menschenfeindlichkeit darf in unserem Land keinen Raum haben. Sicher, wir haben hier ein sehr krasses Beispiel von Ablehnung gesehen. Aber Ablehnung hat ja viele Gesichter. Die Frage ist, wie werden wir mit Ablehnung fertig? Ablehnung, das erleben hautnah die Menschen, die ihres Glaubens wegen im Gefängnis sitzen oder auch diejenigen, die seit einigen Jahren nun aus Drittländern zu uns kommen. Sie erleben Ablehnung in einer sehr existenziellen Weise, weil sie zum Beispiel nicht unsere Hautfarbe haben oder nicht unsere Sprache sprechen. Und Ablehnung erreicht an dem Tag seinen Gipfel, wo von Amts wegen der schriftliche Ablehnungsbescheid in den Briefkasten flattert. Sportler, besonders Spitzensportler, müssen mit Ablehnung fertig werden. Auch unser Bundestrainer Joachim Löw hat dies nach dem frühen WM-Aus erfahren. Tatsächlich leben wir in einer Gesellschaft, die den Siegern zujubelt. Der Zweite gilt oft schon als Verlierer. Von Geburt an wird uns doch beigebracht, dass nur der Schnellste, der Beste und der Talentierteste bei den anderen ankommt. Ziemlich schmerzhaft habe ich das selbst als Teenager im Sportunterricht erfahren. Eigentlich war ich nur im Basketball und im Hochsprung ganz gut. Alles andere war bei mir mittelmäßig bis schlecht. Wenn die Jungs zum Beispiel am Anfang der Sportstunde ihre Fußballmannschaft zusammenstellen sollten, unter den zwei oder drei, die zuletzt immer übrig bleiben, die nicht gewählt wurden, war ich garantiert dabei. Wie oft habe ich das gehört, der Legin kommt ins Tor. Da kann er nicht viel falsch machen. Ich sage euch, diese Ablehnung tut weh. In einem Alter, wo einem die Anerkennung von der Gruppe alles bedeutet. Ich bin mir eigentlich sicher, dass Ablehnung ein Thema ist, mit dem wir alle unsere Erfahrung gemacht haben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo hast du in deinem Leben Ablehnung erfahren? Wo erlebst du heute Ablehnung? Und was fühlst du dabei? In der Tat, Ablehnung hat viele Gesichter. Warum tut es eigentlich so weh, wenn wir Ablehnung von anderen Menschen erfahren? Ich denke, weil wir alle das Grundbedürfnis haben, angenommen, geliebt und wertgeschätzt zu werden. In dem Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, wurde uns eine Frau aus dem Alten Testament vorgestellt. Hagar. Hagar hatte in ihrem Leben massive Ablehnung erfahren. Aber das war nicht alles, wie wir gleich noch sehen werden. Hagar, wer ist diese Frau eigentlich und wo kommt sie her? Hagar ist eine Dienerin von Abrahams Frau Sarah. Sie wird uns vorgestellt als eine ägyptische Magd, aber viel mehr erfahren wir auch nicht von ihr. Sicher ist aber, die Hagar hat nicht aus Abenteuerlust im Ausland gearbeitet. Die machte da nicht in Kanaan Work and Travel oder so. Wenn wir vier Kapitel zurückblättern, dann erfahren wir, dass Hagar vermutlich eine von den Sklavinnen war, die der Pharao Abraham und seiner Frau aus Ägypten mitgegeben hatte. Der Name Hagar bedeutet so viel wie Fremde oder auch Flüchtling. Fremde. Flüchtling. Dieser Name war Programm in Hagars Leben. Als junge Frau wurde sie schon in ihrem Heimatland abgelehnt und dann im Ausland als billige Arbeitskraft missbraucht zu werden. Was Hagar von früh bis spät zu tun hatte, das bestimmte nicht sie selbst, sondern die fromme Sarah. Die Sarah kommt ja eigentlich in der Bibel ganz gut weg. Aber in unserer Geschichte macht sie keine gute Figur. Wir erleben sie hier viel mehr als eine harte, unbarmherzige Frau. Nun, keine Kinder bekommen zu können, das ist auch heute noch für viele Paare ein großer Schmerz. Aber damals, in der Antike, war das eine absolute Katastrophe. Eine unfruchtbare Frau galt in der Gesellschaft nicht als vollwertiger Mensch. Keine Kinder zu haben, das war eine Schande, ein Stigma, das die Frauen bis zum Lebensende mit sich herumtrugen. Aber da war doch die Verheißung Gottes. Da war doch die Verheißung an Sarah und Abraham über den verheißenen Nachkommen. Aber Sarah konnte trotzdem über viele Jahre einfach nicht schwanger werden. Und die Verzweiflung darüber hatte sie bitter und hart gemacht. Sie wollte auch Nachkommen haben, und zwar um jeden Preis. Sie sagte sich, wenn Gott mir nicht hilft, obwohl er es doch versprochen hatte, dann muss ich mir eben selbst helfen. Und ihren Kinderwunsch sollte nun eben eine Leihmutter möglich machen. Was für uns heute eher geschmacklos klingt, war in der damaligen Kultur gar nicht ungewöhnlich. Wenn Hagar nun von Sarahs Mann schwanger würde und das Kind auf ihrem Schoß gebiert, dann gilt das so, als wenn dieses Kind ihr eigenes ist. Mit Ablehnung hatte die Hagar ja bis zu diesem Zeitpunkt schon reichlich Erfahrungen gemacht. Und nun wurde wieder über sie verfügt. Der Missbrauch ging in eine neue Phase. Sie sollte auf Anordnung mit einem Mann schlafen, den sie vielleicht nicht mal riechen konnte, um dann ein Kind auszutragen, was ihr direkt nach der Geburt wieder weggenommen wird. Hagar lebt ihre Rolle als Lückenbüßerin. Und als Hagar nun tatsächlich schwanger wird, da bekommt sie von ihrer Herrin nicht wie erwartet Anerkennung. Stattdessen behandelt Sarah sie mit einer großen Distanziertheit und Härte. Ich meine, dass sich an diesem Verhaltensmuster bis heute nicht viel geändert hat. Menschen, die in ihrem Leben viel Ablehnung erfahren haben, so wie die Sarah, die lehnen oft auch andere ab. Irgendwann hält die Hagar das nicht mehr aus. In ihrer Angst vor Ablehnung flieht sie in die Wüste. Es gibt Situationen in unserem Leben, aus denen wollen wir einfach nur weglaufen. Erlebst du solch eine Situation vielleicht gerade im Moment? Du sehnst dich nach Frieden, du sehnst dich nach Beachtung, du sehnst dich nach Anerkennung. Aber mit Hagar stehst du an einem Punkt, wo du dir beim besten Willen nicht vorstellen kannst, wie sich deine Situation noch einmal zum Guten wenden kann. In dieser verzweifelten Situation kommt nun der Engel Gottes. Und was sagt er ihr? Hör mal, Hagar, ich habe der Sarah mal ordentlich Bescheid gesagt, dass jetzt Schluss ist mit dem Mobbing. Die wird ab jetzt nett zu dir sein. Nein. Leider sagt ihr der Engel das nicht. Wir lesen hier nichts von veränderten Lebensumständen, sondern die Anweisung, geh wieder zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihrer Hand. Wie bitte? Hatte Hagar das richtig verstanden? Demütigen soll sie sich und das auch noch vor dem Menschen, den sie im Moment am meisten hasst? Eine unglaubliche Anweisung. Ein Schlag ins Gesicht dieser gebeugten Frau. Aber das ist nicht die einzige Botschaft, die Hagar von dem Engel Gottes empfängt. Gott sagt ihr dort in der Wüste, Hagar, ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht einmal zählen kann. Wir können uns das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber diese Botschaft war in den Ohren eines Altorientalen der größte denkbare Segen. Gewiss, Noch sah Hagar das nicht. Noch konnte sie nur auf dieses Wort von Gott vertrauen. Aber der Engel erinnert sie in diesem Moment daran, Hagar, der Anfang von diesem großartigen Wirken Gottes, den siehst du jetzt gerade in diesem Moment. Der befindet sich jetzt gerade in deinem Bauch. Hagar, erkenne doch, dieses Kind, was da gerade in dir heranwächst, das ist kein Unfall nach dem Missbrauch, den du erlitten hast, sondern Gott ist jetzt gerade dabei, dich zu segnen. Hagar, die Fremde, die Flüchtende, die Ausgestoßene, sie wird nun beschenkt mit dem kleinen Ismael. Ismael, das heißt, Gott erhört. Diese Begegnung, liebe Gemeinde, macht den Unterschied in Hagars Leben. Vorher dachte Hagar, Gott sieht mich nicht. Gott erhört mich nicht. Gott kümmert sich nicht um mich. Die Lüge, die Hagar bis dahin geglaubt hatte, war nun entlarvt. Und über diesen Segen wird Hagar so froh, dass er sich zu Gott bekennt mit den Worten, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Am Ende dieses ersten Buches Mose wird Josef bekennen, Menschen gedachten es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wenn du heute Morgen diesen einen Gedanken mitnehmen möchtest, die Ablehnung von Menschen kann Gott nicht daran hindern, dich zu segnen. Selbst wenn manches im Moment noch ganz anders bei dir aussehen mag, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Die Geschichte von Hagar ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. In Kapitel 21 erfahren wir, was Hagar circa 15 Jahre später erlebt. Der Ismael ist mittlerweile ein Teenager und ihre Herrin Sarah hat tatsächlich ihr eigenes von Gott verheißenes Kind bekommen. Vor Freude ist die Sarah ganz aus dem Häuschen. Als greise Frau darf sie nun sogar noch die Erfahrung machen, wie es ist, ein Kind zu stillen. Und als Isaak dann abgestillt wird, da macht Abraham zur Feier des Tages ein großes Fest. Man sollte doch meinen, dass sich jetzt alle freuen. Aber Fehlanzeige. Sarah sieht den jungen Ismael mit Missgunst an. Nun hat sie ja endlich ihr eigenes Kind. Jetzt braucht sie die Leihmutter mit ihrem Kind nicht mehr. Und sie sagt ihrem Mann, Abraham, jag die Frau und ihr Blag weg. Ich will nicht, dass dieses Kind, das ja nicht wirklich mein Kind ist, irgendwie bei unserer Familie noch dabei ist und möglicherweise noch am Erbe beteiligt wird. Dem Abraham ist das schwer. Er ist ein sehr demütiger Mann und so wie er sich zu der Affäre mit Hagar hat überreden lassen, so hört er auch diesmal auf seine Frau und er entlässt Hagar und Ismael. Obwohl die Hagar die tolle Erfahrung mit Gott gemacht hat, erlebt sie nun wieder Ablehnung. Ziellos wandert sie mit ihrem Kind durch die Wüste. Wo sollte sie auch hin? Und als die mitgenommene Trinkflasche leer ist, ihr könnt das mal nachlesen, wenn ihr möchtet, einige Kapitel weiter. Als die mitgenommene Trinkflasche leer ist, da droht ihr Sohn zu verdursten. Und Hagar denkt, jetzt ist es wirklich aus und mein Kind stirbt mir noch unter der Hand. Und wieder erscheint der Engel des Herrn. Hagar, fürchte dich nicht. Dein Kind heißt nicht nur Ismael, sondern auch diesmal hat Gott, der Herr, dich erhört. Und Gott gibt ihr nicht nur Wasser für den Jungen, sondern er erneuert auch die Verheißung, aus diesem Ismael ein großes Volk zu machen. Und die Geschichte endet mit der Information, dass der Ismael, der von Beruf Bogenschütze wird, heranwächst und dass er eine Frau heiratet aus dem Heimatland seiner Mutter. Die Hagar steht in einer ganzen Reihe von Personen aus der Bibel, die uns etwas darüber lehren, wie wir heute mit der Ablehnung von anderen Menschen fertig werden können. Elefanten würden wir aufgrund ihrer stattlichen Erscheinung wohl kaum als ängstliche Tiere einschätzen. Aber tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Dingen, vor denen Elefanten sich fürchten. Besonders haben sie Angst vor einem ganz bestimmten Geräusch. Weiß jemand, was das für ein Geräusch ist, vor dem Elefanten sich fürchten? Mäuse? Das mag sein, ja, dass sie sich auch vor Mäusen fürchten. Ich habe gelesen, dass Elefanten sich ganz besonders fürchten vor dem Brummen von kleinen Bienen. Man hat das untersucht und festgestellt, dass Elefanten tatsächlich ein ganz hervorragendes Gedächtnis haben. Wenn ein Elefantenbaby von einer Biene gestochen wird, dann vergisst es den Stich und das Geräusch der Biene sein ganzes Leben nicht. Auch eine uralte Elefantenkuh weiß, wenn mich die Biene in den Rüssel sticht, dann leide ich Qualen. Der Elefant vergisst nicht. Und dieses Gedächtnis schützt ihn vor Schmerz. Was für Dickhäuter nützlich ist, das ist uns im Zwischenmenschlichen oft im Weg. Auch wenn ich sonst nicht so gerne mit einem Elefanten verglichen werden möchte, aber im Blick auf unser Gedächtnis haben wir Menschen eine große Ähnlichkeit mit diesen Tieren. Das Unrecht und die Ablehnung, die wir von anderen Menschen erfahren, sammeln wir wie Pilze in einen Korb. Und wenn die Gelegenheit da ist, dann knallen wir dem anderen den Korb vor die Füße. Denn Verletzungen und Ablehnung sind bei uns ganz tief gespeichert. Das ist eine Möglichkeit, um mit Ablehnung fertig zu werden. Ich schlage zurück, ich zahl's dem anderen heim. Der wird schon sehen, was er davon hat. Mit mir nicht. Das Ergebnis davon kennen wir: kaputte, zerrüttete Beziehungen. Eine andere Möglichkeit, um mit Ablehnung fertig zu werden, ist das Prinzip Leistung. Dieses Verhaltensmuster wird oft schon in frühester Kindheit eingeübt. Kinder, die von ihren Eltern wenig Liebe und Anerkennung erfahren, versuchen dies zu bekommen, indem sie entweder aggressiv oder besonders lieb und angepasst sind. Sie versuchen mit guten Noten und besonderen Leistungen zu glänzen, um die Aufmerksamkeit und Liebe ihrer Eltern zu erlangen. Das Kind lernt, Ablehnung, die gibt's im Leben gratis. Aber Liebe und Anerkennung, das muss ich mir erst verdienen. Fehler und Schwächen darf ich mir nicht erlauben. Ich meine, es gehört zu den schmerzvollsten Erfahrungen in unserem Leben, wenn Menschen miteinander brechen, die sich vorher gut verstanden haben. Sehr eindrücklich habe ich das vor vielen Jahren erfahren, als ich noch in meinem ersten Beruf als Offsetdrucker arbeitete. Die großen Druckmaschinen wurden immer von einem Drucker und einem Hilfsarbeiter bedient. Und es war unerlässlich, hier Hand in Hand zu arbeiten, damit die Produktion reibungslos laufen konnte. Überall in der Halle wurde bei der Arbeit erzählt und auch gescherzt. Nur an einer Maschine nicht. An dieser einen Maschine sah ich nie irgendeine Unterhaltung. Ich sah nie, dass der Drucker mit dem Hilfsarbeiter irgendwie sprach. Und mir kam das komisch vor. Und irgendwann sprach ich die beiden darauf an. Und dann erfuhr ich, dass vor 10 Jahren irgendeine Kleinigkeit vorgefallen sei. Man hatte sich gestritten, man war unterschiedlicher Meinung. Und seit diesem einen Tag, haben die beiden nie wieder miteinander gesprochen. Tag für Tag eng zusammengearbeitet, aber nie wieder auch nur ein Wort miteinander gesprochen. Mich hat das sprachlos gemacht und mir gezeigt, dass menschliche Ablehnung in unendliche Kälte und Bitterkeit hineinführen kann. So soll es in der Gemeinde Jesu nicht sein. Die Gemeinde ist die Familie Gottes, denn wir sind Gottes Kinder. Uns mag am anderen einiges stören oder zuwider sein. Wir haben in manchen Fragen auch unterschiedliche Ansichten und in der Gemeinde Jesu läuft auch nicht immer alles harmonisch ab. Und es ist keine Seltenheit, dass es auch mal harte Auseinandersetzungen gibt. Aber, und das ist der große Unterschied, aus dieser Familie Gottes können wir nicht einfach herausfallen. Aus dieser Familie können wir auch nicht einfach rausgeschmissen werden. Dafür hat Jesus mit seinem Blut bezahlt. Das ist auch der Grund, weshalb wir Glaubensgeschwister zwar auf ihr Fehlverhalten ansprechen sollen, wenn sie gegen klare biblische Maßstäbe verstoßen, aber den anderen verurteilen, ihm seinen Glauben absprechen, das steht uns nicht zu. Jesus sagt: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn so wie ihr andere richtet, werdet ihr auch selbst gerichtet werden. Und aus Kolosser 3, Vers 13, da sagt Paulus: Ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, so wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ich bekenne, ich habe hier selbst Fehler gemacht. Bis ich erkannte, mir mag an dem Verhalten meines Bruders oder meiner Schwester manches nicht schmecken. Das kann ich dann auch ansprechen. Aber wenn ich nicht selbst aus der Vergebung Gottes herausfallen will, dann darf ich den anderen nicht richten und ihn als Menschen ablehnen. Ich denke, wir alle erleben von Zeit zu Zeit destruktiv kritische Beurteilungen von anderen Menschen. Und ich meine, es gibt zwei Gründe, weshalb wir uns eigentlich gar nicht verteidigen müssen. Erstens, wenn der andere Recht hat und ich bin im Unrecht, dann habe ich gar kein Mittel zur Verteidigung. Wenn ich Kritik dafür ernte, dass ich etwas Falsches gesagt oder getan habe und die Kritik ist berechtigt, dann wäre eine Verteidigung doch bestenfalls eine Rechtfertigung, schlimmstenfalls eine Lüge. In diesem Fall könnte ich dem Kritiker besser Recht geben, mein Fehlverhalten zugeben und daran arbeiten, dass es das nächste Mal besser wird. Aber wenn derjenige, der mich kritisiert, Unrecht hat und ich habe Recht, dann ist eine Verteidigung überflüssig. Petrus weist uns hier erneut auf das Vorbild von Jesus hin. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Wenn wir nicht mit zunehmendem Alter immer bitterer werden wollen, dann gibt es meines Erachtens überhaupt nur einen Weg, um mit der Ablehnung von anderen Menschen fertig zu werden. Und dieser Weg heißt Vergebung. Vergebung heißt nicht, schöne Gefühle für den anderen zu haben. Wer vergibt, der verzichtet darauf, sich an dem anderen zu rächen. Wenn ich vergebe, dann überlasse ich es alleine Gott, Recht zu sprechen. Nochmal Kolosser 3. Vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Ich sagte am Anfang, dass wir Menschen uns alle nach Liebe, nach Bestätigung und nach Anerkennung sehnen. Wenn du nicht willst, dass der Schmerz menschlicher Ablehnung in deinem Leben seine zerstörerische Wirkung entfaltet, dann triff eine Entscheidung. Ich möchte uns alle heute Morgen dazu ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Und die lautet: Ich mache mich ab heute nicht mehr abhängig von der Zuwendung und Anerkennung anderer Menschen. Stattdessen trachte ich danach, Jesus gehorsam zu sein und ihm zu gefallen. Ich bete nicht mehr darum, dass mein Chef mich endlich wertschätzt, sondern dass Jesus mir hilft, treu und zuverlässig meine Arbeit zu tun. Ich bete nicht mehr darum, dass meine Kinder mir in allem gehorsam sind, sondern dass Jesus mir hilft, eine Mutter nach dem Herzen Gottes zu sein. Ich bete nicht mehr darum, dass meine Ehefrau mir all meine Wünsche erfüllt, sondern ich bete darum, dass Jesus mir hilft, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann zu sein. Gewiss, die Hagar ist einen schweren Weg gegangen. Und es mag auch leichtere Wege geben als den, den Gott dir gerade zumutet. Aber vergessen wir nicht. Entscheidend ist nicht, ob Gott uns alle Probleme abnimmt, sondern ob ich in der Situation, wo ich jetzt gerade drin stecke, Gott treu bleiben will. Nochmal zur Erinnerung. Wenn wir abgelehnt werden, dann können wir draufhauen und zurückschlagen. Oder wir können aus der Situation weglaufen. Das sind die, ich nenne sie mal, die B-Pläne des Teufels. Oder wir können es wie Hagar machen und Gottes Plan A umsetzen. Und der lautet, dass wir Gott vertrauen und seinem Wort treu bleiben. Petrus fordert uns in seinem ersten Brief auf, Kapitel 5, Vers 6, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Amen.